dann eben den Fehler gemacht, okay, mir gefällt Drum and Bass gerade sehr, ich muss jetzt in DJs London einfliegen und dann eine Drum and Bass Veranstaltung veranstaltet. Hat halt damals nur 30 Leute interessiert und ich habe mit 16 Jahren 5.000 Euro Minus gemacht. Das war dann eher dumm, weil ich eben genau diesen Fehler gemacht habe. Okay, mir gefällt's, aber nicht gecheckt, interessiert es eigentlich auch eine gewisse kritische Menge, dass es dann auch eine rentable Veranstaltung wird.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
David Strolz. Die Strolz Events GmbH ist seit 2011 für verschiedenste Events im In- und Ausland zuständig. Das Unternehmen von David Strolz sorgt nicht nur für die Organisation von Firmen-Events, Feiern und Messen, sondern ist auch die treibende Kraft hinter der Eventserie Silent Disco. Mit über 200 Veranstaltungen pro Jahr hat sich Strolz Events bereits fest etabliert und entstand aus der einfachen Idee heraus, Menschen zu begeistern. Im Podcast-Interview spricht David mit mir über die verschiedensten Dinge, unter anderem Begeisterung, Bühnen, natürlich die Silent Disco, Anfänge, Schwierigkeiten und Tomorrowland. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit David Strolz.
Welches Event hat dich am meisten geprägt?
Sehr gute Frage. 2010, als ich Silent Disco auf einem Festival in England kennenlernen durfte und vom Konzept sehr fasziniert war und gecheckt habe, das gibt's bei uns noch nicht. Und das dann mit nach Österreich gebracht habe.
Warum warst du fasziniert oder beeindruckt von dem Konzept?
Es herrscht bei einer Silent Disco einfach eine ganz eigene Atmosphäre. Die Leute gehen sehr viel mehr auf sich raus. Sie sind sehr viel mehr sie selber, sie tanzen viel mehr, sie singen viel mehr, sie sind sehr viel verrückter und diese Atmosphäre, wenn das ein paar tausend Leute gleichzeitig machen, hat mich extrem fasziniert.
Warum geben die mehr auf sich heraus? Also liegt das an den Kopfhörern, dass man sagt, okay, man ist in so seiner eigenen Bubble und überlegt gar nicht, was andere denken?
Es ist wie so ein kleines Kind, das nur beim Versteckenspiel meint, wenn ich jemanden nicht sehe, sieht er mich auch nicht so in die Richtung. So denkt der Mensch, glaube ich, immer, wenn man die Kopfhörer aufnimmt, man hört sich selber nimmer, dann checkt man immer, dass die anderen jetzt eigentlich nimmer hören, dass ich jetzt lautstark singe. Ganz banal und natürlich, wenn die Leute tanzen und feiern und ein bisschen was an Alkohol konsumieren, dann sinkt die Hemmschwelle auch nochmal und dann mit Kopfhörern, dann ist so, und vor allem dann singen auch noch alle, die so da sind, dann ist es so diese verrückte Atmosphäre, die entsteht. Und wir machen natürlich diese Disco an möglichst besonderen Orten, weil wir anrainertechnisch und so da ein bisschen mehr Freiheiten haben wie jetzt eine normale Lab-Party und diese ganzen Parameter, die da zusammenspielen, machen schon eine sehr, sehr verrückte emotionale Party draus.
Was mich interessieren würde, wie hast du damals in London gefeiert?
Ja, ich war damals noch jung und dumm und habe ein Praktikum gemacht, habe Koch Kellner gelernt und dort als Koch, als Kellner war in England gearbeitet. Und ja, wie man halt dann so mit, ich war damals 16, als auf einem Festival feiert, inklusiv und all in.
Und gesungen?
Klar, natürlich gesungen, bis am nächsten Tag keine Stimme mehr gehabt habe und die Hochzeitsgäste nicht mehr gescheit bedienen konnte. Also es war eine wilde Nacht. Ja, voll.
Wie bist du eigentlich so in das Partyleben eingestiegen, reingekommen? Wie war das eigentlich damals? Weil im Endeffekt, so mir kommt vor, am Anfang entdeckt man so die Musikrichtung für sich. Also sowas zumindest bei mir. Ich bin dann relativ stark bei Electric House hängen geblieben. Und dann hat man halt so für sich die Szene entdeckt und dann schaut man halt, wo gibt's Electric House? Und dann fühlt man sich da wohl und sucht sich halt passende Veranstaltungen aus.
Ja, also ich habe es immer zweischneidig gesehen. Zum einen natürlich, was höre ich persönlich als David gerne, was taugt mir? Ich bin da sehr schnell in die Indie-Rock-Richtung reingestolpert und darum spielen wir auf einem Kanal, auf der Silent Disco, immer noch in die Richtung. Aber es geht schon auch, das zweite Denken, was ich bei Musik schon immer habe, ist auch so, wie spielen wir mit den Besuchern? Wie machen wir Besuchererlebnis möglichst interessant und besonders für die Leute? Und da muss ich schon meine eigenen Interessen auch manchmal nach hinten anstellen und klar, es gibt Grenzen. Es wird bei unseren Events nie Schlager gespielt oder sonst irgendwas. Es gibt aber Grenzen, wo ich halt aber einfach persönlich hinter dem Event nicht stehen will. Aber ich finde schon, dass man da das Besucherlebnis im Vordergrund stellen soll und muss. Und ja, und dann ist eben die zweite Musikschiene, wo man halt veranstalten, man muss Tickets verkaufen, man muss schauen, dass gewisse Menge, die kritische Menge überschritten wird, dass das Ganze auch interessant wird. Und da bin ich ehrlich gesagt auch reingestolpert, habe damals Schulfeste veranstaltet und dann eben den Fehler gemacht, okay, mir gefällt Drum and Bass gerade sehr, ich muss jetzt in DJ aus London einfliegen und dann eine Drum and Bass Veranstaltung veranstaltet. Hat halt damals nur 30 Leute interessiert und ich habe mit 16 Jahren 5.000 Euro Minus gemacht. Das war dann eher dumm, weil ich eben genau diesen Fehler gemacht habe. Okay, mir gefällt's, aber nicht gecheckt, interessiert es eigentlich auch eine gewisse kritische Menge, dass es dann auch eine rentable Veranstaltung wird. Und das war mit 16 eigentlich dann schon ein kleines Vermögen, das ich als Kellner wieder abgestottert habe, um irgendwie da alle bezahlen zu können. Also das ist immer so diese Mischung, was interessiert mich und was funktioniert in Konzepten musikmäßig.
Warum bist du der Eventbranche treu geblieben, wenn man gleich direkt am Anfang 5.000 Euro in den Sand setzt? Ja, so wie die Herdplatte, ja, nicht wieder machen.
Ja, ich habe es mir ehrlich gesagt geschworen, dass ich nie wieder ein Event mache nach diesen, also ich habe 3 Events gemacht mit 16, alle 3 sind Minus gelaufen, alle 3 waren sehr schlecht besucht und habe da geschwört, nie mehr wieder. Ich habe Gott sei Dank als Kellner neben der Schule gearbeitet und mit dem Trinkgeld ganz gutes Salz dann abstottern können. Aber dann, als ich die Silent Disco kennenlernte und echt so gecheckt habe, was es eigentlich so für Emotionen bei den Leuten da gerade macht und was es für Atmosphäre schafft. Und dann habe ich gedacht, das gibt's bei uns noch nicht. Also es ist einfach so ein Konzept, das habe ich noch nie gesehen in dem Moment. Und dann haben wir schon gedacht, okay, einmal probiere es noch. Ein letztes Mal. Es war echt so okay, einen letzten Stoßer gebe ich mir noch. Und das hat dann Gott sei Dank von Silent Disco 1 weg gut funktioniert. Wir haben natürlich eine sehr gute Media Coverage gekriegt, weil damals Leise Party war. Heute kennt es Gott sei Dank das Konzept jeder. War viel Aufbauarbeit dahinter, aber damals war es halt doch noch für alle noch abstruser, wie es heute ist. Und so haben wir dann eigentlich den gleich von der ersten Silent Disco weg eigentlich ausverkauftes Haus gehabt. Und das war. Und dann ist es natürlich interessant, dann bleibt auch was übrig und dann bleibt man schon picken dieser Branche, die sehr intensiv ist, aber ich liebe sie, ich mache es mit Herzblut und ich glaube, dann überlebt man in der Branche. Voll.
Du hast gesagt, es gibt quasi 2 Kanäle, oder? Die was bespielt werden. Was genau. Waren dann so die ersten 2 Musikrichtungen, die es gegeben hat? Also Drum and Bass war ja damals nicht so gefragt. Also, was hat es dann gegeben zur ersten Auswahl? Oder was für 2 Richtungen hat es gegeben?
Also ich habe dann echt das Musikkonzept hinterher schon echt aufs Konzept gegangen. Also das Konzept lebt davon, dass Leute mitsingen. Also sprich, ich kann alle rein elektronischen Musikrichtungen schon mal kicken, weil zu einem Drum Bass kann ich nicht gut mitsingen. Gleich auch zu Hause, also in die Richtung. Es hat dann einen Kanal gegeben, wo echt so 80s, 90s Rock Indie Alternative, also da so meine Ecke dann auch war. Das funktioniert bis heute, das machen wir immer noch. Und auf dem anderen Kanal geben wir schon die modernere Schiene, wo wir schon House, wo wir schon Elektro spielen, aber immer mit gewissen Remixes, immer mit gewissen poppigen, chartigen Einfluss, um auch da den Mitsing-Faktor zu haben. Und das ist, von dem lebt das Konzept. Wir sagen immer, es ist die größte Karaoke-Show, die es gibt, weil schlussendlich singen ein paar tausend Leute alle gemeinsam. Und das war von Anfang an, eigentlich am Anfang waren wir noch ein bisschen chartiger unterwegs. Mittlerweile gehen wir schon mehr in die elektronischere Richtung, aber passen es natürlich auch ans Event an. Also beim Novarock spielen wir natürlich andere Musik wie am Storbitz Festival am Walchsee, wo auch Indie lastig ist. Also wir passen es dann schon am Publikum ein Stück weit an.
Wie übernimmt man das Konzept? Geht man dahin zu dem Veranstalter in London und sagt, finde ich cool, will ich in Österreich machen, da wo die Kängurus sind? Nein, also da wo Mozart herkommt, dann würden wir es gerne machen. Also wie beginnt man mit so einer Geschichte?
Zuerst echt Recherche, ist das ein geschütztes Konzept, wie ist das Ganze aufgezogen? Dann bin ich schon schnell mal drauf gekommen, dass es eigentlich einfach Menschen mit Kopfhörer sind. Und dann ist die Recherche gegangen, wo kriege ich Kopfhörer her? Ganz am Ursprung habe ich die immer aus der Schweiz zugemietet, was man denkt, wieso aus der Schweiz, weil da kostet ja alles Doppelte. Und ja, das war auch sehr teuer, aber war halt der einzige Markt, wo es schon Equipment gegeben hat. Und dann ist mir immer sehr, also was uns in Österreich auch zu allen anderen Silent Disco-Märkten sehr unterscheidet, wir haben es immer als Marke aufgezogen. Wir haben es nie als reine, wir vermieten Kopfhörer, sondern wir haben es immer als Gesamtkonzept mit eben Musikauswahl, mit DJs, mit gesamte Erlebnis eigentlich aufzogen und auch die Kanäle so, die ganzen Werbekanäle dahinter auch so aufzogen. Und das auch von Anfang an schon. Dann eine Brand zu finden, die dem Ganzen entspricht, würde ich heute vielleicht auch schon ein bisschen anders machen wie damals. Aber wenn man mal eine Brand hochgezogen ist, muss man da schon treu bleiben. Und dann halt nach und nach in alle Einnahmen wieder in Kopfhörer investieren und dann Kopfhörerbestand aufbauen. Das waren so ein bisschen das Ding. Also es war damals schon risky, aber es hat halt einfach Spaß gemacht. Und das ist halt der Vorteil, wenn man jung ist. Ich glaube, man denkt nicht so viel nach. Man denkt einfach eigentlich nicht. Dann macht Spaß, machen wir es in die Richtung. Und ob man dann auf einmal 10.000 Euro Kopfhörer kauft und das dann wieder macht, irgendwann ist man in dem Rad drinnen und wenn es Spaß macht, dann bleibt man dran.
Was ist das Spezielle bei den Kopfhörern? Inwieweit sind die auch Noise Cancelling? Also ist jetzt vielleicht
es sind eigentlich
etwas banale Frage.
Ja, es haben kein aktives Noise Cancelling. Das Besondere ist, es sind Funk-Kopfhörer. Das gibt's eigentlich am Markt nicht, weil alle, die wir kennen, sind Bluetooth-Kopfhörer oder sonst irgendwas. Mit Bluetooth bist du aber auf 5, maximal 10 Devices limitiert. Wir wollen aber die größte sein Disco, die wir jetzt gemacht haben, war mit 60.000 Stück. Wir wollen natürlich ganz andere Mengen haben, und das geht nur mit der Funktechnik. Und da haben wir dann auch, am Anfang haben wir natürlich die klassische Ware, die halt irgendwo aus dem asiatischen Markt kriegst, mit der gearbeitet. Und mittlerweile haben wir uns eigene Kopfhörer entwickelt, lassen selber produzieren, nur für uns, weil wir natürlich gewissen Anspruch an Tonqualität haben, an Reichweite, an Funkgesetze, an die wir uns halten müssen. Da gibt's ja doch in jedem Land ganz eigene Auflagen. Und das ist auch eigentlich auch unser großer Vorteil. Wir sind die einzigen, die diese Mengen an Kopfhörer haben. Wir haben natürlich auch Design Disco mittlerweile markenrechtlich geschützt. Und somit können wir auch unseren Markt ein Stück weit schützen, weil wir diese Stückzahl an Kopfhörer, die wir mittlerweile haben, hat niemand. Wir sind auch mit allen anderen Design Disco Betreibern, die es so gibt, sehr gut vernetzt oder halten auch Anteile gegenseitig. Also wir haben auch einen deutschen Disco-Veranstalter, halten wir ein Drittel, mit den Engländern arbeiten wir sehr viel zusammen und so weiter. Also der Markt hat sich dann recht gut gesettelt. Das hat in jedem Land de facto ein oder zwei überlebt. Und so schützen wir uns natürlich auch gegenseitig ein bisschen.
Weil du gesagt hast, wenn man jung ist, denkt man weniger viel nach. Über was denkst du denn derzeit nach?
Naja, wenn wir mittlerweile sind 21 Leute bei uns im Team, wir haben doch eine Eventagentur jetzt dranhängen. Wir machen ja nicht nur noch Silent Disco, sondern sind eine ganz normale Eventagentur, wenn man so will, die ganz klassische Events macht. Und da denkt man schon ein bisschen über andere Zahlen, über anderen Dinge nach, die einen so beschäftigen, sei es jetzt kommt Juni, Urlaubsgehälter. Es sind Dinge, die man natürlich dann schon im Hinterkopf auch hat, sind in der glücklichen Situation, dass es sehr gut läuft und dass alles, auch Design Disco nach jetzt mittlerweile 14 Jahren immer noch ein Hype ist, weil es wurde immer gesagt, das ist ein Hype, das wird nie überleben und ja, schauen wir mal, wie lange der Hype dahin geht, aber die Welle ist auch nicht schon 14 Jahre. Das sind schon so andere Gedanken, die mittlerweile da sind. Wir spielen natürlich ein ganz anderes Budget. Früher waren 10.000 Euro, ohne es jetzt niedrig zu machen wollen, ein Vermögen, aber mittlerweile, wenn ein Event abwickelt, das 1 Million Euro Budget hat, dann sind 10.000 Euro auf einmal nimmer so dramatisch. Und also die Zahlen, die Relationen verändern sich dramatisch im Laufe der Zeit. Und das ist schön, aber es macht dann schon ab und zu mal ehrfürchtig, wenn man so denkt, aha, das geht in alle Richtungen sehr schnell voll.
Konntest du das Kind beibehalten, den jugendlichen David, der was mit 16 Jahren so begeistert war und direkt mal Minus gemacht hat? Also, weil das ist leider ein Problem.
Ja, das ist leider ein Problem, das ich habe, das auch mein Team ab und zu sagt. Die sagen, David, das darf jetzt auch mal was Scheiße sein, weil ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Und ich bin so ein bisschen immer noch 21 gefühlt. Also ich habe ziemlich schnell FOMO. Ich liebe es, auf Events zu gehen. Ich liebe es, auf Events unterwegs zu sein. Und tut mir auch sehr schwer, wenn ich irgendwo eingeladen werde, das mal wieder abzusagen, weil es einfach nichts auslassen. Jetzt sind 2 Wochen vorher wieder mal auf X-Chain, wo wir denken, jetzt damals warst du 15. Mal auf Matura, also muss jetzt echt nicht mehr hin. Aber es sind doch Produktionen, die in der Abwicklung so komplex und so interessant sind. Man lernt immer wieder spannende neue Partner kennen und Sponsoren kennen. Es ist einfach eine gute Vernetzung in der Branche da. Und muss schon sagen, ich glaube, das Kind in mir habe ich noch und es sind auch in den Konzepten, die wir umsetzen, sind ab und zu auch echt dumme Ideen dabei, die einfach nur witzig finden. Wir haben jetzt auf ein Finance-Messe haben wir Bällebad hingebaut und schlussendlich sind auf einmal alle Financeler im Bällebad gesessen. Das war ein super Icebreaker fürs Networking und so weiter. Aber es sind halt so einfach dieses Kind in mir habe ich, glaube schon noch. Und ich will es eigentlich auch nicht loswerden. Es macht schon Spaß. Ich tue mir ja, sehr schwer mit.
Das Wichtige.
Ja, voll. Ich finde so Dinge von der Stange zu machen, da verliere ich recht schnell eigentlich den Spaß dran. Wir haben natürlich auch Dinge im Unternehmen und da ist Design Disco schon so ein großes Learning für mich, weil das habe ich vor 2 Jahren eigentlich abgegeben, weil ich einfach genau dieses Kind in mir dafür, also dieses Herzblut nicht mehr hatte. Ich habe 12 Jahre Design Discos gemacht, ich glaube in Summe 2000 Design Discos. Irgendwann war es einfach ausgebrannt und dann habe ich gemerkt, okay, ich mache da gar keinen guten Job mehr. Ich muss jemand finden, der da noch genauso mit Herzblut und mit Feuer dran ist, wie es ich mal war. Und dann muss man auch erkennen, okay, jetzt gebe ich sie an einen Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin ab, die halt dieses Herzblut noch hat. Und das hat nach 2 Zwischenstationen dann Gott sei Dank geklappt, dass ich auch diesem guten Gewissen loslassen könnte, weil so ein Baby loszulassen und den auch dann machen lassen und auch die Freiheiten lassen, dass er es weiterentwickeln kann, ist natürlich schwierig, aber man muss es da schon sich auch immer wieder reflektieren.
Wie äußert sich das, dass das Feuer nicht mehr da ist? Weil das kann ja nur eine kurze Dauer sein, zum Beispiel, weil einfach mal weniger Energie da ist oder andere Beschäftigungen da sind oder Gedanken da sind. Also das muss jetzt nicht unbedingt am Baby hängen, am Konzept oder am Projekt hängen.
Ich glaube, es seit Disco ist ein Nachtjob, und zwar nur, also die Party ist dann Freitag, Samstag und geht immer bis morgen um 4 so in die Richtung. Und ich habe schon gemerkt, dass mir auch durch Corona das Wochenende ein bisschen heiliger geworden ist. Sagen wir mal so, ich mag Wochenende. Mittlerweile früher war es mir wurscht, ich hatte nie ein Wochenende. Und solange ich Projektlead war und das auch so an mich gezogen habe, diese Seil Disco, und wo auch so ein Cinema und so eine Conference und alles mittlerweile dran gehört, war das eigentlich nicht möglich. Darum hat es da Umstellung geben müssen. Und ich sage immer, es klingt jetzt deppert als in der Eventbranche, Corona war so schlussendlich für mich persönlich, kann jetzt aber auch nur so sagen, weil ich niemanden im näheren Umfeld verloren habe, sonst irgendwas, etwas vom Besten, was passieren hatte können, weil man mal ausgebremst wurde, weil man mal diese internen Runden drehen konnte und sich überlegen konnte, was will ich eigentlich machen und was will ich nicht mehr machen und wie muss ich es ändern, dass ich es wieder machen will. Also so diese, ich glaube, da hat es bei sehr vielen Menschen diese Änderungsprozesse gegeben in dieser Zeit und bei mir natürlich, bei mir auf jeden Fall auch.
Und wie übergibt man das dann? Weil im Endeffekt will man ja, dass das Feuer, das man in sich getragen hat, weitergetragen wird. Und wie überträgt man das Feuer? Weil das eine ist, das Wissen weiterzugeben und das andere ist, das Feuer weiterzugeben.
Ja, du kannst das Feuer de facto nicht weitergeben, finde ich. Also entweder jemand interessiert sich dafür und jemand nicht. Und in meinem Fall hatte ich das Glück, dass ich jemanden aufbauen konnte, der vor 6 Jahren bei uns neben seinem Studium als Kopfhörerreiniger, also als Studentenjob bei uns Kopfhörer geputzt hat nach jeder Veranstaltung. Die müssen immer desinfiziert werden. Und da ist immer mehr reingewachsen, das Projekt. Und der hat schon so viel Zeit damit verbracht, dass ich wusste, da ist Feuer da, aber musste natürlich auch begeistern dafür, dass er auch diese Verantwortung dann haben will. Und das hat dann eigentlich funktioniert. Aber du kannst es entweder, kommt von selber oder nicht, du kannst es nicht erzwingen. Ja, gerade in der Eventbranche. Die Eventbranche etwas, das macht man aus Herzblut, mit Begeisterung oder gar nicht, weil es gibt sicher Jobs, die Arbeitnehmerinnen freundlicher sind, sagen wir mal so. Und dass man sich auf diese Branche einlässt, muss man es schon gern machen.
Warum machst du das noch in der Eventbranche? Also machst du es für dich oder für andere Menschen? Weil natürlich, wenn man coole Events macht, man steht dann in den Medien, da steht dann David, da steht dann Strolz, denkt man sich, ja, das sind einmal 2 Namen, die gehören irgendwie zu mir. Und da freut man sich ja natürlich. Also vielleicht macht man es auch einfach für sich, um sich selbst immer wieder so beweisen zu können, dass man sagt, okay, was ist die nächste Schippe nach dem Bällebad bei den Finanzlern oder was können wir noch ausprobieren oder was gibt es noch für Ideen? Oder macht man es wirklich für die Menschen? Oder ist es eine Mischung?
Also es ist eine Mischung. Also es ist auf jeden Fall eine Mischung. Natürlich Anerkennung von außen freut einem. Ich glaube, das ist ebenso. Aber es ist auf jeden Fall nie der Grund, wieso ich was mache. Der Grund, wieso ich was mache, ist eigentlich schon, dass man das Gefühl hat, man gibt Leuten eine gute Zeit. Also gerade bei der Discount-Cinema ist das extrem. Also da auf der Bühne zu stehen und Leute tanzen und singen zu sehen, da geht's mir heute noch kalt über den Rücken, wenn ich wieder mal dort bin. aber auch in der Agentur, wo wir einfach Eventkonzepte entwickeln können, wo wir dann auch das Vertrauen von Kunden kriegen, auch diese Budgets, wo man nie gedacht hätte, dass ich mit solchen Budgets arbeiten darf, um solche verrückten Ideen dann umzusetzen. Und dann sieht man, was es eigentlich bewirkt in dem Unternehmen, was der Output ist, was die von dem Ganzen mitnehmen. Auch die Wertschätzung von Kunden ist mir sehr wichtig. Also wir arbeiten mit allen unseren Kunden auf einer sehr offenen Kommunikation und einer wertschätzenden Zusammenarbeit, weil für das macht man es eigentlich. Also einfach dieses Dinge schaffen, die sonst eigentlich nicht passiert werden, und auch Emotionen schaffen, wo man schon weiß, okay, das haben jetzt wir gemacht. Das regt mich heute auf, weil die Firma heißt Strolz Events, wird die Firmennamen nie mehr so nennen, weil die Firma bin nicht ich, die Firma ist das gesamte Team, wo da dahinter steht und alle, wo da reinhauen für das ganze Projekt. Aber ja, sind wir SEO-mäßig gut gerankt, jetzt tut uns auch schwer, das wieder zu ändern. Aber ich glaube, für das machen wir dieses Ergebnis zu sehen bei einem Event, sei es die Emotionen von den Leuten oder sei es das professionelle Abwickeln von der Produktion oder sei es spezielle Bühnenkonzepte zu entwickeln und das dann zu sehen, Stage Designs oder so zu bauen, es macht einfach extrem viel Spaß. Es ist sehr intensiv und ich liebe einfach die Abwechslung auch in der Branche. Wir machen nicht nur zum Beispiel Messen oder nicht nur Corporate Events und eben nicht nur Partys, sondern wir veranstalten zum Beispiel für F&V auch ein Festival, was ganz was anderes ist. Und es macht aber sau Spaß, an diesen 3 Tagen dann mit dem Stapler rumzufahren und Dinge aufzubauen und abzubauen. Nach den 4 Tagen bin ich aber sowas von im Arsch, dass ich mir denke, jetzt habe ich es eigentlich übertrieben, ich sollte mal eine halbe Stunde schlafen irgendwo. Das sind aber genau, wenn man so an seine Substanz geht und mit Spaß dran ist, für das mache ich es eigentlich. Es macht mir Spaß, kann ich schon sagen.
Wann bist du zu weit gegangen, geschäftlich? Weil so ein Festival hat ja ganz andere Budgetrahmen nochmals.
Ja.
Und ist ja ganz andere Herausforderung. Auch der ganze Kopfhörerbestand, oder? Also, dass man das auch aufbaut, da kann man ja auch irgendwie denken, wenn die Menschen sagen, das ist ja nur ein Hype und das ist eine Welle, und dann sagt man, okay, ich habe da Zehntausende von Kopfhörern im Lager herumliegen. Also wann war für dich irgendwie mal der Gedanke da oder auch zuletzt da, jetzt bin ich zu weit gegangen. Hoffentlich geht das gut.
Ganz klar im ersten Lockdown. Also das war so das erste Mal, wo, muss man auch gar nicht schön reden, wo ich in echt in ein Loch gefallen bin und so dachte, fuck, für was war jetzt eigentlich das Ganze die letzten 10 Jahre? Und was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Man hat in echt nicht gewusst, wo die Reise hingeht. Wir hatten oder immer das Glück, dass wir nie groß auf fremdes Kapital angewiesen waren. Wir haben es immer aus dem Cashflow raus finanzieren können, das ganze Unternehmen. Das nimmt da schon mal sehr viel Druck weg, wenn du dann nicht immer jemanden im Knack sitzen hast. Aber ja, dort war schon auch so teammäßig. Und dann war für mich immer so dieses Thema, ich will nie über 15 Mitarbeiter haben, weil ich will, dass es klein, familiär bleibt und so. Das war immer die Zielsetzung. Sind wir 21. Und ich so, okay, ich will nie über 20 Mitarbeiter. Aber es war nicht immer so. Aber wenn halt wieder ein neuer Kunde daherkommt, dann sagst du auch nicht, na, die machen wir jetzt nicht, weil gerade keine Lust. Aber es macht mir doch Spaß, wenn Kunden mir das Vertrauen geben. Und ja, zu weit gegangen, es hat dann schon mal so Nächte gegeben, wo ich einen Sekundenschlaf gehabt habe, weil ich eben nicht gut auf eine ganze Work-Life-Balance geschaut habe. Bin aber sehr froh, dass das eigentlich seit Corona, seit wir da ein neues System eingeführt haben, seit wir auch sehr viel mehr Mitarbeiter haben. Wir sind in Corona eigentlich recht groß gewachsen. Vor Corona waren wir zu 4, nach Corona dann zu 12. Also das war schon waren auch wieder so riesige Entscheidungen, aber es ist aufgegangen. Ich glaube, seitdem haben wir mehr System und sind auch wesentlich professioneller unterwegs, muss man sagen.
Wie schafft man es bei den verschiedenen Events eigentlich, die Freude dann zu haben? Weil wie du sagst, also du machst ja das, um Menschen zu begeistern, und das macht ja auch dir Freude, und dann gibt es Corporate Events und es gibt Festivals und es gibt wahrscheinlich auch, keine Ahnung, vielleicht auch einmal Geburtstagsfeiern für einen Freund oder
was weiß ich. Ja, das machen wir nicht. Wir haben 2 Regeln, wir wollen hinter jedem Kunden stehen, also wir haben so eine schwarze Liste, für was für Kunden wir nicht arbeiten, zum Beispiel arbeiten wir nicht für Glücksspielkonzerne, Waffenhersteller, diese ganze Schiene, also die klassische. Aber wir machen auch keine Hochzeiten. Das ist auch so eine Regel. Wir kriegen es immer wieder Anfragen, aber wir machen einfach keine Hochzeiten, weil ich glaube, da kann man, ja, das, ich glaube, es sind eher mühsamere Kundinnen, nennen wir es so. begeistert, also das, genau das feiere ich so eine Eventbranche, dass es so abwechslungsreich ist. Ich möchte nie zum Beispiel ein reiner Messebauer sein, der jede Woche da die Standardstände hinstellt und dann wir am nächsten Tag wieder abbaut und dort hunderte Meter Traversen klopft und so weiter. Ich liebe die Abwechslung und genau das macht es dann auch spannend, wenn du unterschiedlichste Kunden auch in unterschiedlichen Bereichen hast. Auf die Unica bauen wir sehr viele Messestände, aber auf eine besondere Art und Weise. Dann haben wir aber wieder eben FM4, wo wir Festivals veranstalten, oder Coca-Cola, wo wir Influencer-Events machen, oder Netconomy schon Kunden in Graz, für den machen wir immer große Summits, wo die ganzen Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen. Also wieder sehr international. Sie sind ganz unterschiedlich und das macht es besonders. Wenn jetzt nur Summits machen muss, wo die ganze Zeit Leute aus aller Welt daherkommen und für diese 3 Tage dann muss alles auf die Sekunde durchgetaktet sein. Das wäre mal, glaube ich, mein Nervenkostüm irgendwann. Da brauche ich wieder mal einen Messestand zwischendurch, zum ein bisschen runterkommen. Aber das macht es einfach aus, finde ich. Und schon auch die Wertschätzung dann von den Kunden. Also wenn die das deine Arbeit auch sehen und wie wir da arbeiten und das auch dankbar sind. Also ich finde, die Wertschätzung von Kunden ist sehr, sehr wichtig und das Recht nehmen wir auch raus. Wir haben auch schon Kunden dann wieder gesagt, sorry, für euch wollen wir nicht mehr arbeiten, weil einfach diese Wertschätzung und wir sind nicht ihre Deppen vom Dienst sozusagen, wenn man so will, sondern es ist ein Miteinander. Es muss immer ein paar Miteinander sein. Dann funktioniert eigentlich eine Kundenagenturbeziehung am besten.
Wenn du sagst, ihr macht ja dann die verschiedenen Dinge, da ist ja das Problem, man muss sich ja immer wieder neu reinarbeiten, oder? Also wenn man jetzt sagt Corporate Event und dann Festival, also ja, das ist ja eine große Differenz dazwischen, oder? Also Spannbreite ist ja immens. Und wie arbeitet man sich da rein? Weil von einem Corporate Event, sage ich jetzt mal, mit 100, 200 Leuten zu einem Festival, da gibt es natürlich andere Dinge zu beachten, logischerweise, von Bühnenaufbau bis Sicherheitskonzept höchstwahrscheinlich. Ja. Und es braucht ja auch immer wieder Zeit und Energie.
Wirtschaftlich gesehen wäre es sicher effizienter, nur eine Sparte zu machen, sag ich mal so, weil dann hast du dein Schema F, das holst du immer wieder raus aus der Schublade und wickelst ab. Wir kommen natürlich auch bei jedem Projekt, das wir haben großteils Gott sei Dank Projekte, die mehrjährig sind und nicht nur ein One-Shot-Erlebnis. Natürlich im zweiten Jahr, im dritten Jahr dusche schon sehr viel leichter. Im ersten Jahr ist schon oft ein Pain und ein bisschen eine Ruckaktion. Aber das macht es aus und viele Dinge waren früher Learning by Doing. Mittlerweile haben wir doch Gott sei Dank für unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Kompetenzen im Unternehmen, wo man einfach weiß, okay, da ziehen wir den zu, da ziehen wir den zu, da brauchen wir das Sicherheitskonzept, da brauchen wir die Abwicklung, da brauchen wir irgendeinen Show-Act und so und dann da brauchen wir schon eine Regie. Also das ziehst du dann halt den Einzelnen auf das Projekt, wo es halt bei dem Projekt dann speziell braucht. Aber wie du sagst, letztes Jahr hatten wir eine große Schulung, wo wir uns alle ein neues 3D-Zeichnungsprogramm angeeignet haben, wo wir gesagt, okay, wir lernen es jetzt mal zu sechst und dann schauen wir, wer übrig bleibt. Wir hatten, glaube ich, so viel Gitarre spielen, jetzt musst du einfach üben, dass du es gut kannst. Schlussendlich machen es jetzt 2 im Unternehmen, die können es sehr gut und haben einfach ein neues 3D-Zeichnungstool, wo wir jetzt für unterschiedliche Projekte einfach einsetzen können. Und das sind so Dinge, wo man halt wächst und auch immer besser wird für die Kunden. Absolut.
Welche Idee würdest du gerne mal umsetzen, wo du bisher noch nicht den Mut hattest?
Prinzipiell muss ich sagen, es ist alles viel zu schnell gegangen. Also das war schon so, ab und zu wurde ich von der Firma selber überholt und ich so, ich will auch noch mit, so in die Richtung. Alles, was ich mal früher mal erträumt habe, ist echt so passiert. Was ich noch nicht den Mut hatte, ist, irgendwann will ich ein richtig internationales Projekt machen. Also sagen wir mal eine Welttournee oder irgendein größeres internationales Projekt, wo jetzt tourt oder sonst in die Richtung. Das werden wir als Eigenagentur, man träumen darf man eher schwieriger umsetzen, weil da sind doch große Player in dem Business drin, aber dort auch nur als Dienstleister mal tätig zu sein und so, das wäre schon mal ein Spaß. Die Internationalität, die langsam kommt, aber in meiner Welt natürlich zu langsam, das ist schon ein großes Ziel.
Welchen Act würdest du dir wünschen? Oder welche 2, 3 Acts wären da auf deiner Liste?
Ja, da bin ich wieder ganz egoistisch. Mumford & Sons, The Cooks, in diese Richtung geht das Ganze. Wenn ich mal ein eigenes Festival nur für mich machen dürfte, dann wäre es, glaube ich, nicht mehr so gut besucht wie früher mal, aber ich hätte meinen Spaß, sagen wir mal so.
Wie denkst du, fängt man die Emotionen der Menschen ein bei Festivals und Events? Und ich möchte da noch eine Frage anschließen. Mhm. Stellst du da eine Veränderung fest wegen den ganzen Smartphones und so weiter, weil ja auch sehr viel vom Event mittlerweile einfach über das Smartphone betrachtet wird, weil man Fotos macht, weil man Videos macht, weil man Freunden etwas sendet etc. Also was sind da auch die größten Herausforderungen diesbezüglich? Mhm.
Wie man, also zur ersten Frage, wie man Event festhält, ist emotionale Bilder und Bewegtbild vor allem ist A und O. So geht man halt danach in der Werbung wieder, holt man Leute sehr viel mehr ab. Nur mit schönen Bildern tust du nicht so viel, wie wenn du emotionale Bilder hast und emotionaler Content. Ich glaube schon, also was wir jetzt schon merken, ich glaube, die Thematik wird eh schon überall breit getreten, junge Leute gehen weniger fort, junge Leute gehen sehr sortierter fort. Was ich prinzipiell ich habe extrem Respekt vor dieser Generation. Ich finde, die macht extrem viel richtig und schaut gut auf sich. Was ich nicht schlecht finde, natürlich für uns werbetechnisch, wir haben Gott sei Dank Design Disco, das ist so ein einzigartiges Event, dass wir es da noch nicht spüren in den Besucherzahlen, aber wir spüren es natürlich bei Festivals, die Design Disco buchen oder bei anderen Kooperationen. Da spüren wir schon. Und was schon, also ich auch immer sage, ohne Facebook wird es Design Disco nicht geben, weil über Facebook sind wir sehr schnell viral gegangen, über Facebook haben wir extreme Reichweiten, die wir uns heute nie mehr irgendwie kriegen können, weil Facebook ist de facto tot in der jungen Zielgruppe. Und über Instagram werden Events nicht wirklich beworben, da ist viel schwieriger, gute Reichweiten aufzubauen. Ab und zu tut es mir ein bisschen leid um die Jugend, weil ich denke mal, wenn ich so mit einem Smartphone aufgewachsen wäre, ich möchte es nicht. Dieser ständige Konkurrenzkampf, den du eigentlich da die ganze Zeit hast, den ich auch bei mir selber mit LinkedIn und so weiter ein bisschen entdecke, wo man sich einfach selber echt sehr reglementieren muss. Es hat sich schon ein bisschen verändert. Zum einen im positiven Sinne, dass die Generation, die jetzt da kommt, sehr viel sortierter damit umgeht und sehr viel überlegter damit umgeht. Und zum anderen natürlich, dass du früher Reichweiten hattest, die du halt einfach nicht mehr hast. Und die du musst sehr hart kämpfen mittlerweile.
Weil du die emotionalen Bilder angesprochen hast. Mhm. Welches Aftermovie bleibt dir in Erinnerung? Oder von wem hast du immer gern Aftermovies angeschaut? Weil das war früher so für mich immer so ein Rabbit Hole, dass man so alte Tomorrowland
absolut, also das sind natürlich
anschaut. Ja.
Tomorrowland treibt das natürlich auf die Spitze, wie sie mit ihren Bildern und mit ihrer Musik spielen. Auch wenn du EDM hasst, trotzdem, dieses Video holt dich ab. Es gibt auch die Afterlife-Serie in Tulum in Mexiko, immer stattfindet. Da musst du keinen Hardstyle oder Techno-Fan oder House-Fan sein. Die Videos holen einfach so ab. Also mit Content kann man schon sehr viel machen. Den Content, den die produzieren, der kostet halt auch richtig Geld. Da brauchst du halt auch die Budgets dazu.
Ist es aber, also gibt es da abseits von Tomorrowland auch Aftermovies oder so? Also Electric Love beispielsweise. Also ich bin ja eher so Electric House oder Deep House Fan. Also da findet natürlich sowas Anklang. Und das waren ganz früher so Rabbit Holes von mir, weil man ja sich natürlich mit dem auseinandersetzt oder weil man halt einfach Freude daran hat. Also so ist es mir immer ergangen. In dem Moment, wo du so ein Video anschaust, kannst du nicht unglücklich sein. Das ist so unfassbar, weil du siehst tausende Menschen, die was einfach Freude haben.
Und ja, natürlich das Ganze
auch bei dir.
Absolut. Also ich zwinge immer, wenn ich irgendwo bei einer FH oder so einen Gastvortrag habe oder die Praktikanten so Onboarding haben und so weiter, zeige ich ihnen immer wieder mal so, das ist ein geiles Stage-Design. Und da gibt es schon ein paar sehr, sehr coole Umsetzungen eigentlich. Und auch in Covid, was David Guetta da aufgezogen hat mit seinen Shows vom Louvre oder so, das waren einfach, da bin ich 3 Stunden vom Fernseher geguckt und habe mir das Ding angeschaut, obwohl EDM jetzt nicht, also nicht unbedingt die Musik ist, wo ich sage, höre mir jetzt mal auf Spotify an, aber das sind einfach geil produzierte Eventproduktionen und das finde ich einfach extrem respektabel, wenn man das so umsetzen kann und auch natürlich Inspiration, also da kann man sich schon sehr viel Inspiration holen. Und darum gehe ich auch gerne auf Events. Also ich finde zum Beispiel auch, weil Siget Festival, weiß nicht, ob du das kennst, ist in Budapest, eher alternativeres Festival, aber doch recht groß mittlerweile. Die haben werbetechnisch, können es echt noch viel lernen, glaube ich, aber in der Produktion, in der Umsetzung kann sich weltweit eigentlich jeder von dem Event was abschauen. Das ist so gut organisiert, das ist so gut in der Abwicklung, das hat so viele Kleinigkeiten mitgedacht, wo du als Besucher einfach so als einfach für dein Gesamterlebnis einzahlen und so Inspiration holt man sich dann natürlich, wenn man aufs Event geht. Also ich bin ein bisschen mühsam für meinen Freundeskreis und Umgebung, die immer sagen, oh, schaut so, wie sie das umgesetzt haben, schaut sich das und dieser, kannst du jetzt bitte einfach das Konzert genießen, diese Moving Heads, darum interessieren mich jetzt nicht. Aber das ist halt so ein bisschen meine Krankheit, weil man halt mit Begeisterung dran ist und dann, oder auch, man kann ja einen Song Contest, kann man davon halten, was man will, aber was bühnentechnisch da dieses Jahr wieder abgezogen worden ist, ist einfach nur geil. Das haben sie einfach schön produziert.
Wie komplex ist so Bühnentechnik eigentlich oder so Bühnendesign etc.? Also
sehr.
Ist es sehr komplex?
Schon. Und vor allem geht es halt nach oben hin kein Limit. Da kannst du Geld verbrennen, wie ja. Umso mehr Geld, umso witziger wird das Ganze. Aber da haben wir Gott sei Dank sehr gute Partner im Bühnenbau, also auch in der Technik, wo man jede verrückte Idee mal umsetzen kann. Wir haben zum Beispiel, das war für Woom, diese Kinderfahrradmarke, was ich habe den Kunden geliebt, weil es eine sehr emotionale Marke ist. Kinderfahrräder, was viel emotionaleres gibt es eigentlich gar nicht. Lachende Kindervideos, Fotos, die hatten ihr 10-Jahres-Jubiläum. Und wir mussten irgendwie dieses Fahrrad inszenieren, aber auf dem Fahrrad können halt nur Kinder fahren. Und Kinder bei einer Armveranstaltung ist schon ein heikles Thema. Und dann haben wir halt schwebende Fahrräder, die so zur Musik in Wellen über dem Publikum geschwebt sind. Und das war ja dann schon im MAC, also das Altes Museum in Wien, war statisch und bautechnisch dann schon eine kleine Herausforderung, was für Windenarbeiter haben wir, dass die lautlos sind, dass die auch schön ohne Ruckel frei fahren, dass die auch sich zur Musik bewegen, dass diese Kinderfahrräder da einfach schön inszeniert sind. Und so Dinge kannst du nur umsetzen, wenn du auch Partner dazu hast, die auch mal gern verrückte Dinge bauen und gern verrückte Dinge machen, weil jeder 0815 Techniker sagt, sorry, das ist mir zu viel Aufwand, da kannst du 3 Akkulampen haben, viel Spaß. Aber ja, wenn man so dann so ein paar spezielle Konzepte sich austoben kann und auch Partner dazu hat, mit denen man das umsetzen kann, das ist eigentlich unser A und O. Ein langes Telefonbuch für jedes Problem einen Anruf parat zu haben. Das ist so ein Thema dahinter.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Mhm. Leonardo da Vinci. Das ist jetzt ein spannendes Thema, weil Leonardo da Vinci hat ja damals nach Mailand einen Brief geschrieben und hat halt gesagt, er kann Bühnendesign machen, er kann Waffen designen, er kann das und das und das machen. Und ganz am Ende von seinem Kaltakquise-Brief ist gestanden, er kann darüber hinaus auch noch zeichnen und malen. Und also er kann Bühnen bauen, er kann Kleidungen gestalten, er kann Konzepte erstellen für Events oder für Theaterschauspiele. Und da sind wir ja auch in der Eventbranche. Aber was mich jetzt interessieren würde, was kannst denn du oder was begeistert dich außerhalb von der Musik und von der Eventbranche? Also was kannst du außerhalb oder was begleitet dich so während der Woche, während des Monats, während des Jahres?
Was kann ich? Gute Frage. Ich bin, glaube ich, schon eine kreative Person und ich liebe eben so Bühnenkonzepte und so zum Entwickeln. Was ich aber schon glaube, also was mich interessiert und was ich sehr gerne tue, ist Reisen. Also ich beschäftige mich sehr gerne mit anderen Kulturen, mit unterwegs sein. Ich nehme auch diese Auszeiten immer raus. Also das habe mir, wo ich damals mich selbstständig gemacht habe, mir so Liste geschrieben, was ich in meinem Leben nie verändern darf. Und da steht drauf, jeden November und jeden Februar bin ich am Reisen, immer einen Monat. Und das mache ich, seit ich 17 bin. Nehme meinen Rucksack und gehe irgendwo backpacken. Und diese Auszeiten sich zu nehmen, ich glaube, das ist schon glaube ich, bin dann sehr, sagen wir mal, disziplinierter Mensch, meistens, hab's, manchmal kürze ich es dann runter auf 2 Wochen oder so, wenn irgendwo coole Produktion daherkommt, aber prinzipiell schaue ich schon, dass diese Auszeiten auch da sind. Das ist eine ganz eine Antwort auf die Frage, gell? Aber ich glaube, was ich schon ganz gut kann, ist mit Events Leute zu begeistern und auch diese Konzepte durchzudenken. Wenn ein Kunde mit einer Idee daherkommt, weil einfach die ist nicht rund, die passt mir nicht da, dann auch den Mund aufzumachen und zu sagen, sorry, ich sehe es anders, können wir das so und so machen und dann gemeinsam ein Projekt anzuarbeiten. Und ich glaube, das so ein bisschen diese bildliche Vorstellung danach zu haben, wie kann es in der Umsetzung ausschauen und so, ich glaube, das kann ich ganz gut.
Die zweite Frage, denkst du, es ist heutzutage noch möglich, so ein Eventkonzept wie beispielsweise Tomorrowland oder Silent Disco von null auf aufzuziehen und so groß zu machen? Also ich will das jetzt gerade ein bisschen relativieren. Also natürlich, Silent Disco ist jetzt nicht so groß wie, ich will natürlich dir nicht zu nahe treten, nicht so groß wie Tomorrowland. Aber denkst du, dass das heutzutage noch möglich ist, wirklich von null auf über Jahre hinweg so ein großes Konzept aufzubauen, so eine große Eventreihe aufzubauen? Und was muss man deiner Meinung nach liefern oder welche Nische gibt es denn dafür?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, alles ist möglich. Es ist echt alles, was man sich in den Kopf setzt, möglich, wenn man lang genug und hart genug dafür arbeitet und wenn es nicht dazu dumm ist. Prinzipiell, man muss eine Nische finden, man muss hartnäckig sein und man muss Ausdauer haben, auch Rückschläge in Kauf nehmen und so weiter. Es gibt nämlich eine sehr lustige Geschichte. Ich reise sehr gerne und war das irgendwo in Indonesien, im Dschungel, echt Hinterland, am Abend irgendwo auf ein Bier gewesen und dann komme ich da mit plaudern und er sagt, ja, woher bist du? So, ja, ich aus Belgien und mit ihm zum Plaudern kommen. Und einfach so plaudern, was man so macht. Und irgendwann so, ja, was machst du so? Und er so, ja, er macht so ein Festival. Und auf jeden Fall war das dann einer der Gründer vom Tomorrowland. Und dann habe ich mit ihm so ein bisschen geplaudert, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Und das war einfach nur ein verrückter Haufen, die einfach dann geglaubt haben und die einfach auch Glück hatten mit Investoren im Hintergrund und so weiter. Und das so professionell und so, die hatten Rückschläge, hätte jeder Zweite gesagt, boah, leckt's mir am Arsch, weil den mache ich sicher nicht mehr. Aber die haben einfach, waren immer dranbleiben. Und ich glaube schon, dass wenn du heute noch, es gibt genug auch natürlich in anderen Branchen, sei es Apps oder sonst irgendwas, Dinge, die richtige Idee im richtigen Moment und dann eskaliert es. Ich glaube schon, dass es heute noch möglich ist. Man muss die Nische finden und dann auch viel Glück haben. Also es gehört auch immer eine Portion Glück dazu.
Was waren so Rückschläge, wenn ich fragen darf? Haben die 5.000 Euro drauf bezahlt, weil Drum and Bass gelaufen ist?
Nein, aber die hatten natürlich, also heute können die Ticketpreise abrufen, wo du ein Event veranstalten kannst, wo einfach alle Stücke spielt. Das war aber nicht immer so. Also dass die diese Budgets haben, dass die auch von der Stadt und von allen, was da rundherum mitspielt, diesen Rückhalt hatten und auch in der Branche, also das ganze Booking, dass ein Festival auch bei DJs so begehrt ist, da musst du so einen Namen aufbauen. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern in der Nacht, muss ich sagen, wir sind dann recht lang unterwegs gewesen, aber es hat sich dann wieder verlaufen, das ist auch schön im Reisen, dass so Kontakte dann sich einfach wieder verloren gehen, aber der war einfach auch mit Begeisterung dran und ist heute auch noch mit Begeisterung drinnen. Und sie machen das natürlich aus wirtschaftlichen Gründen so groß, wie die mittlerweile sind. Aber sie geben auch Geld aus, das nicht notwendig wäre. Also sie könnten massiv viel mehr Gewinn aus dem Event rausziehen und sagen, na, aber dass es diesen Flair hat, dass es diese Atmosphäre bekommt, müssen wir das da und investieren. Und das ist schon beeindruckend, wenn du das Mindset auch beibehaltest und dann einfach denkst, so, jetzt wird abgecashed und ja, habe ich alles, was ich brauche.
Warst du schon einmal Tomorrowland?
Leider nein. jedes Jahr nehme ich es mal wieder vor, hat man dann Lust oder Dicke gekriegt, aber es ist bei uns leider auch voll Hochsaison und ich habe es einfach noch nie geschafft.
Dann in der Pension. Dann.
Irgendwann dann.
Der Frühpension. Ich habe noch eine Frage an dich, David. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich noch sagen? Ja, danke dir auf jeden Fall für das Interview oder für den Plausch. Ich habe den sehr ungezwungen nett gefunden, aber was ums Thema Inspiration gegangen ist, das hat man am Anfang gefragt, kurz, wie könnte man jetzt da die Zuhörer inspirieren? Und was mir sehr bringt, also dieses die Welt anschauen, Menschen kennenlernen, sich Inspiration holen, ich glaube, das sollte jeder mehr tun. Man bleibt viel zu sehr in seiner Bubble, man ist schon sehr eingeschränkt im Denken. Und wenn man auch, weil, keine Ahnung, irgendwo auf den Philippinen auf einer Insel ist, wo es keinen Strom gibt, wird man auch wieder sehr demütig, wie glücklich die Leute da eigentlich sind mit nichts. Wir haben nicht einmal fließend Wasser und wir regen uns da schon auf, wenn es halt ja, irgendwo mal die Klimaanlage nicht geht. Und ich glaube, diese Inspiration, auch diese Demut immer wieder zu holen, ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Eigenschaft oder ein sehr wichtiges Tool, das man haben sollte.
Außerhalb der Komfortzone einmal neue Dinge beobachten. Auf jeden Fall, das stimmt.
Dem kann ich nicht zustimmen. Aus deiner Bubble rauskommen.
Definitiv, ja. Es war sehr toll. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, für deine inspirierenden Worte und dir und euch weiterhin alles Gute. Und ihr habt jetzt Hochsaison, von dem her auch eine erfolgreiche Hochsaison und viel Energie und viel tolle und begeisternde Erlebnisse an dieser Stelle.
Danke, danke. Danke für den Call.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.